Gut, dann gehen wir in die Predigt hinein. Wir sind ja eben seit letzter Woche in einer neuen Serie, das Königreich Gottes. Und heute, letzte Woche hat meine Frau Pastor Maria die Einleitung gemacht. Und heute gehen wir ganz konkret in ein Thema hinein und das ist das Thema Großzügigkeit. Heute möchte ich mit dir über Großzügigkeit sprechen. Und weil wir einfach der Meinung sind, dass Großzügigkeit einen, nicht das einzige, aber einen von mehreren Themen, die so prägend sind, die so vital sind, die so wichtig sind, wenn wir mehr und mehr von dem Königreich Gottes hier auf Erden erleben wollen. Und das wollen wir alle erleben, oder? Weil Jesus hat gesagt, ja, tu Buße, weil das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Amen. Und wir leben natürlich immer noch in dieser Spannung vom, das Königreich Gottes ist hier, aber noch nicht in ihrer ganzen Fülle. Aber Jesus hat natürlich auch gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben worden. Und ich glaube, dass es auch unser Auftrag ist, hier auf Erden, diese Erde im Salz und Licht zu sein, um unsere Umgebung positiv zu beeinflussen, positiv zu prägen mit dieser Kultur des Königreich Gottes, die Jesus Christus auch verkündigt hat. Er hat gesagt, der Vater und ich, wir sind eins. Aber wenn wir uns fragen, wie ist dein Gott? Und das haben sich die Menschen damals schon gefragt, wie ist das? Zeig uns doch den Vater, sagte die Jünger. Und Jesus hat gesagt, ich war schon lange mit euch unterwegs und ihr kennt ihn noch nicht. Also wenn wir wirklich verstehen, wie ist das jetzt, wie ist Gott, dann schauen wir immer in erster Linie auf Jesus. Amen. Er hat gesagt, der Vater und ich sind eins. So das, was Jesus vorgelebt hat, das, was Jesus verkündigt hat, und das war immer eins zu eins, das hat immer gepasst, was er ausgesprochen hat, was er verkündigt hat, was er gepredigt hat, was er gelehrt hat, auch mit dem, was er auserlebt hat, was er den Jüngern auch vorgezeigt haben, dann sehen wir das. Und wir sehen das natürlich im Reich Gottes, im Leben von Jesus natürlich auch und in den allerbekanntesten Vers aus der Bibel, Johannes 3, 16, dann wissen wir das, dass Gott ein Geber ist. Amen. Gott ist ein großer Geber. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, sodass, wenn jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und das ist eben ein Geschenk, dann ist ein Gabe, Halleluja. Und das werden wir auch im Laufe dieser Predigt dann auch entdecken, dass es eben nur ein Geschenk ist, die Erlösung und die Rettung. Das können wir uns nicht erarbeiten durch eigene Leistung, durch eigene Kraft, durch eigene Disziplin, sondern es ist zu 100% ein Gabe Gottes, das wir unverdient und trotzdem bekommen haben. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einem Augenblick, das hoffe ich. So, Gott hat eben das Bestes gegeben, hat alles gegeben, hat einen Sohn gegeben, der ewig mit Gott ist. Jetzt machen wir ein bisschen Theologie, der Sohn Gottes, das Wort Gottes, der bei Gott war. Jesus war nicht nur ein Mensch, in verschiedenen Fällen, oder ich glaube, ist es natürlich auch oft, weil er Fleisch geworden ist und er war tatsächlich einen von uns. Er war Mensch, er hatte Haut und Blut und Körper zu 100% Mensch, aber er war und ist und war immer 100% Gott. Und der Johannes spricht davon in seinem Evangelium, das Wort war bei Gott und war Gott. Halleluja. So von Ewigkeit her war Jesus immer noch Gott und dann kommt er, wird er geboren, dann kommt er hinein in die Schöpfung plötzlich und lebt hier unter uns. Und Gott gibt dann uns. Er gibt uns seinen einzigen Sohn, und das ist kein Predigt über die ganze Heilsgeschichte, aber er gibt seinen Sohn als Erlösung, als stellvertretendes Opfer für uns, für mich und für dich, sodass wir eine Hoffnung haben können. Und Jakobus sagt auch, dass alles, was wir haben, alle guten Dinge, die wir im Leben bekommen haben, kommen vom Vater. Und der Vater im Himmel kann nichts Schlechtes schenken. Halleluja. Und das ist so befreiend. So viele andere Menschen, die gebunden sind in Religionen und in Götzendienst und die wissen nicht, ist Gott heute gut und vielleicht ändert sich Gott heute, kann noch nicht sicher sein. Und wenn ich böse war, wenn ich untreu war, wenn ich ungehorsam war, dann hat sich vielleicht seine Laune geändert, dann ist er heute anders. Wir wissen, Halleluja, alle guten Gaben sind gut, Amen. weil unser Gott immer gut zu uns ist. Halleluja. Er ändert sich nicht. Jeden Tag neu ist er gut zu dir und gut zu mir. Und die Schrift sagt es auch, jeden Tag ist seine Gnade neu. Halleluja. Egal, was für ein Mist wir gestern gemacht haben, was auch immer blöde Sachen wir gemacht haben, Fehler wir gemacht haben, gesündigt haben, heute ist seine Gnade neu zu mir. Halleluja. Was für ein Evangelium. Amen. Dann ist sein Herz, seine Liebe immer noch zu mir ausgesandt. Und das, was er einmal verkündet hat, das, was er verbracht hat, dass sein Sohn alle meine Sünden auf dem Kreuz genommen hat. Und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und es ist immer noch heute vollbracht. Halleluja. Was ich mache, endet nicht daran. Halleluja. Verstehst du? Meine Taten enden gar nicht an diese Tatsache, an diese Wahrheit, dass der vollen Preis schon immer noch bezahlt ist. Und das seit 2000 Jahren haben wir dieses Privileg, im neuen Bund zu leben. Halleluja. Wo unsere Leistung für nichts zählt, sondern wir dürfen hineinkommen aus Gnade durch den Glauben. Halleluja. Das war nicht meine Absicht, hier etwas anderes beginnen zu predigen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, einen guten Boden gelegt. Jetzt, glaube ich, bist du bereit, auch wirklich zu empfangen. Gut, so das war die Einleitung. Gott ist ein Geber, glaubst du das? Viele Christen und auch Nicht-Christen, glaube ich, manchmal täuschen wir uns, weil es ist sehr einfach zu denken, wenn wir von dem Thema Großzügigkeit sprechen, dann glaube ich, haben wir immer, alle von uns, mehr oder weniger Erfahrungen, gute Erfahrungen mit Menschen gemacht, die sehr großzügig sind. Und dann ist es, natürlich ist es gut und wir fühlen uns gesegnet und weil wir von denen gesegnet worden sind, weil sie uns was geschenkt haben von ihrer Zeit, von ihren Ressourcen, von ihrer Energie, vom Geld oder was auch immer es ist. Und wir können uns diese Menschen als Vorbilder nehmen oder was auch immer. Und das ist manchmal dann auch leicht für uns Menschen zu denken, naja, ich möchte auch so sein, aber erst, wenn ich mehr habe. Erst, wenn ich mehr auf meinem Geldkonto auf der Bank habe. Erst, wenn ich ein großes Haus besitze, dann kann ich mehr geben. Erst, wenn ich, keine Ahnung, einen Tag in der Woche frei habe, dann könnte ich eventuell mehr von meiner Zeit geben. Erst das und das und das. Und meiner Meinung nach täuschen wir uns, wenn wir diese Haltung sind und wenn wir das glauben. Nur wenn ich eine gewisse Summe vom Geld, vom Besitztum, was auch immer, eine gewisse Anzahl von Stunden in der Woche haben, dass wir erst dann wirklich loslegen können und beginnen, um andere Menschen zu segnen. Aber ich glaube, im Reich Gottes funktioniert es nicht so, weil die Bibel spricht auch davon, wer klein, wer treu im Kleinen ist, was passiert dann? Der bekommt mehr. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Ich kann nichts ernten, was ich nicht sehe. Der Bauer weiß das genau. Auch wenn es nicht so gut ausschaut, wenn er seinen Acker beobachtet und anschaut und sagt, was wird da noch? Was soll ich dann noch machen, wenn die Zeit ist, für die Saat in die Erde zu gehen? Vielleicht denkt er sich, na, was soll es, ich habe keine Zeit, keine Lust. Aber die Tatsache bleibt, wenn er nicht sät, wird er später auch nicht ernten können. Und genau so ist es auf dem Gebiet Großzügigkeit. Wenn wir jetzt nicht mit den begrenzten Ressourcen, die wir alle haben natürlich. Wir alle haben begrenzte Ressourcen. Es fehlt uns, es mangelt uns an irgendwas. Wir haben keine unendliche Stundenanzahl am Tag, die wir geben können von unserer Zeit oder auch nicht von unserer Energie oder von materiellen Gütern, vom Geld oder was auch immer es ist. Wir haben nicht unendlich viel. Gott hat unendlich viel, Amen, weil er steht außer der Zeit und außer der Schöpfung. Aber wir leben hier begrenzt auf diesem Erde unter den Spielregeln dieser Schöpfung. Und da müssen wir mit dieser Wahrheit müssen wir zurechtkommen, weil sonst haben wir keine Chance. Und manchmal denkt man sich, ja, wenn ich nur ein größeres Auto habe, dann kann ich wirklich beginnen. Ja, aber auch nur, wenn ich mehr habe, dann kann ich beginnen zu geben. Und aber dann täuschen wir uns eben. Ich glaube, wir haben alle was bekommen und die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir alle haben Talente bekommen, wir haben alle Zeit bekommen, wir haben alle Ressourcen bekommen. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mache ich mit den Mitteln, die mir jetzt zur Verfügung stehen? Wie gehe ich mich dann? Wie schätze ich das ein? Wir könnten auch hier in eine ganz andere Richtung gehen, aber das tun wir nicht. Die Bibel spricht viel von Haushalterschaft natürlich. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen an? Und jeder von uns hat was, was andere Menschen brauchen. Sei es Liebe, Unterstützung, Zeit, ein zuhörendes Ohr oder eben finanzielle Ressourcen. Wir alle haben verschiedene Talente, Begabungen und bekommen. Und der Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und wenn wir von Großzügigkeit reden, dann glauben wir, können wir das auch in viele, viele Punkte einteilen. Ich habe jetzt eine kleine Einteilung gemacht mit ein paar Punkte, die ich glaube, die sehr wesentlich sind für uns als Kirche, als Gemeinde in unserer Zeit. Und der erste ist, womit wir großzügig sein sollten und müssten, das ist Gnade. Sag Gnade. Und deshalb war ich so begeistert am Anfang hier, weil ich das gesagt habe, dass Gott so ein großer Geber ist. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Und hier möchte ich, dass wir kurz stehen bleiben und in ein Gleichnis kurz hineintauchen. So, lese mit mir, wenn du eine Bibel hast, auf deinem Handy oder nicht, darfst du gerne mitlesen. Wir bleiben hier kurz stehen und lesen dieses Gleichnis. Das ganze Gleichnis. Dann trat Petrus zu, Matthäus 18, 21. So, Petrus kommt zu Jesus mit einer ernsthaften Frage. Und er fragt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal sieben. Nur kurz, um das wirklich jetzt zu verstehen, weil ich glaube, hier legt Jesus, er bereitet jetzt den Boden. Er möchte das Herz Petrus jetzt weich machen, sodass er das Gleichnis, was jetzt kommt, dann auch empfangen kann, verstehen kann, damit er offen ist. So, du musst verstehen jetzt, wir leben jetzt immer noch, wir sind ja hier, Jesus ist noch nicht am Kreuz gestorben. Die beginnen jetzt, die haben eine Ahnung, die Jünger, was das heißt und was Jesus so besonders macht. Was macht ihn aus und kann er der Messias sein und alle diese Fragen. Und er hat ja doch die Wunde getan, aber na, soll nicht der Messias die Römer ausschmeißen und die Wunde, die sie sehen und die Erregung ist groß und der Ruf von seinem Dienst breitet sich aus. Aber sie leben immer noch im Kontext von dem Bund, den sie gekannt hatten, der alte Bund. Sie hatten Moses, sie hatten das Gesetz und wir lesen es immer wieder, die Schriftgelehrten waren da, um das Text, um das Mose auszulegen. Die Pharisäer waren sehr streng und wollten immer auf das Gesetz natürlich pochen. Und was interessant ist, das hast du ja natürlich auch, wenn du das Alte Testament gelesen oder vielleicht hast du das auch in einem anderen Zusammenhang gelesen oder gehört, das tun wir ab und zu, hast du den Spruch gehört, Auge um Auge, oder? Und wenn du das Alte Testament dann natürlich liest, dann siehst du natürlich, dass es tatsächlich ein Teil davon ist, ja, diese sofortige Gerechtigkeit. Ja, das war eine begrenzte Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit, die wir jetzt kennen durch Jesus Christus, eine Gerechtigkeit, die von außen kommt, die uns zuteil wird, nicht aus eigener Leistung, sondern was uns gegeben wird. Aber diese Gerechtigkeit, um sofort eben Auge um Auge zurückzuschlagen und genau mit derselben Münze sozusagen, die Jünger haben auch in dieser Welt gelebt und sie hatten das Verständnis davon natürlich, das ist das Gesetz und so soll man das handhaben. Sondern weil wenn Jesus jetzt Petrus dann anspricht, mit Petrus mit seiner ernsthaften Frage, wo er fragt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, dann hat Petrus diesen Gedankenwelt, er lebt ihn denn und plötzlich sagt Jesus nicht siebenmal, sondern 70-mal sieben. Und Petrus, und jetzt hat Jesus seine Aufmerksamkeit und dann kommt dieses Gleichnis. Jetzt ist Petrus bereit, das tatsächlich mit Gnade zu verstehen. Vielleicht zum ersten Mal, wir wissen es nicht, aber dann kommt dieses Gleichnis. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Im selben Kapitel Matthäus. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit zu bezahlen. Das siehst du immer wieder, diese Welt, diese alte Welt, diesem alten Bund. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich ein paar Versen übersprungen. Da bin ich gespannt, um zu bezahlen. Der Knecht nun, Vers 26, fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Bleib mal kurz stehen. Glaubt ihr, dass dieser Knecht das ernst gemeint habe? Er hat das schon gemeint. Er war verzweifelt und wir in einem Augenblick werde ich dir zeigen, weil das ist eigentlich sehr klar, er wollte das alles, aber er hat gewusst, er kann es nicht. Er wollte das zurückzahlen, weil plötzlich alles, was ihm lieb war, seine Familie, alles, was er hatte, war jetzt bedroht aufgrund seiner Schuld. So will es im Werte. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte. So plötzlich hat er das alles bekommen. Gnade kam zu diesem ersten Knecht. Dann kommt Knecht Nummer zwei. Und der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, also der erste Knecht, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihm und sprach, hab Geduld mit mir. Und ich will dir bezahlen. Nächste Frage, glaubt ihr, diesen Knecht habt es ernst gemeint? Ja, er hat es auch ernst gemeint, glaube ich, von ganzem Herzen. Und hier würden wir uns dann erwarten, dieselbe Haltung, dieselbe Antwort, was der Herr ihm gegeben hat, aber diese Antwort kommt hier nicht. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn, den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, sagt Jesus zum Schluss, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Und hier ist es gut, hier werden wir das dann versuchen dann zu entschlüsseln. Und ich sage das einfach so auch, normalerweise und ist das ist eine gute Auslegung bei den Gleichnissen, dann gibt es normalerweise oder immer einen Hauptpunkt. Die Details sind nicht so wichtig, wir könnten uns hier verirren, in alle möglichen Wege gehen, aber ein Gleichnis hat immer einen wichtigen Hauptpunkt. So was ist das dann? Wenn wir uns die Details dann anschauen, dann müssen wir ein bisschen Mathematik machen. Und alle freuen sich, aber es sind keine Integralen hier versteckt. So, wir müssen nicht so weit gehen in unsere mathematischen Kenntnisse. Wir gehen nur ein Stück und dann können wir dieses Gleichnis ein bisschen auch entschlüsseln und zu sehen, was ist hier gemeint. Er sagte zuerst, dass der erste Knecht, er war ihm schuldig, was war das jetzt? 2000 Talente, richtig? Und ein Talent war also 6.000 Tagesgehälter. Und der zweite Knecht war ihm nicht nur das, sondern 100 Denaris schuldig. Und ein Denari war ein Tageslohn. Also der zweite Knecht, der war ihm 100 Tage schuldig, kann man sagen. Also wenn wir damit von ausgehen, dass vielleicht ein Tagesgehalt vielleicht 100 Euro ist, sagen wir nur ganz einfach, dann weißt du auch, dass es nicht wenig war. 100 Tage Arbeit ist nicht wenig, oder? Das war der zweite Knecht. Das ist doch eine ansehnliche Summe, das ist eine wichtige Summe für die allermeisten Familien und Menschen in Österreich, würden wahrscheinlich nicht ohne diese Gehälter auskommen. Das ist wichtig. Aber wenn wir uns dann anschauen, was der erste Knecht sein Herrn schuldig war, dann sehen wir, dass es eben 2000 Talente war und ein Talent war 6000 Tagesgehälter. Und ich habe es hier einfach geschrieben, so wie es ist. Also da kannst du damit rechnen, dass ein Talent war eben 20 Jahre Arbeitszeit dann. Und er war nicht nur ein Talent schuldig, sondern 10.000 war es, ja genau. Also das heißt, das war ein Einsatz von 200.000 Jahren. So, was sagt hier Jesus? Was ist der Hauptpunkt in diesem Gleichnis? Was sagt er? Unsere Schuld war so enorm groß, unüberwindlich. 200.000 Jahre von deinem Leben Arbeit. Und dann sagst du natürlich sofort, unmöglich. Genau richtig. Unsere Schuld vor Gott durch unsere eigenen Sünde war so enorm groß. Das kann niemand von uns durch eigenen Werke, durch eigene Leistung irgendeinmal abbezahlen. Unmöglich. Egal wie hart wir dafür arbeiten würden. Das reicht nicht. Amen. 200.000 Jahre, das ist absurd. Das wissen wir alle. Das ist eine absurde Zeit. Und im Vergleich dann zu diesem zweiten Schuld, was nicht ist, sondern 100 Tage, aber ist es trotzdem einen enormen Unterschied. Amen. So, was sagt dann hier Jesus? Wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr an den guten Vater im Himmel glaubt, der euch alles vergeben hat, wie könnt ihr dann überhaupt irgendwas gegen eure Brüder, eure Schwester haben? Das darf doch nicht so sein. Amen. Kannst du amen? Jetzt wird es leise hier drinnen. Unsere Schuld vor Gott war so enorm, so groß. Es war wie Mount Everest, das größte Berg der Erde. Und der Schuld, der meinem Bruder mich getan hat, ist wie der Kahlenberg. Winzig im Vergleich, es ist schon was. Alle, die gerne in Bergen gehen, da schwitzt man vielleicht auch ein bisschen, um da hinaufzukommen, wenn man nicht im Auto oder im Bus sitzt, oder? Das dauert schon ein bisschen. Man muss schwitzen, oder? Aber es ist möglich. Hallo, hallo? Es ist möglich, auf dem Kahlenberg hinaufzugehen. Amen. Aber ohne alle diese Werkzeuge und diesen Sauerstoff kommst du einfach nicht so auf den Mount Everest. Ich weiß nicht, was das Bild jetzt passt. Das ist mir gerade eingefallen. Aber die Schuld vor Gott durch meine Sünde war so enorm groß, dass es unmöglich ist, für mich zurückzubezahlen. Ich kann das nicht. Es muss mir als Geschenk gegeben werden. Und das ist mir als Geschenk gegeben worden durch Jesus Christus. Kannst du Amen sagen? Halleluja. Unmöglich für mich. Und ich habe es trotzdem bekommen. Genauso. So, was ist es hier eben? Der König steht hier für Gott in diesem Gleichnis. Der Knecht, der erste Knecht, das sind wir, du und ich. Und der zweite Knecht dann, der kommt, das sind andere Gläubige, andere Mitmenschen, noch nicht Gläubige, die gegen mich sündigen. So, was Jesus sagt hier, ihr habt überhaupt kein Recht, mit Bitterkeit in eurem Herzen umherzugeben und nicht einander zu vergeben. Hallo? Hallo? Weil uns so viel vergeben worden ist, haben wir kein Recht. Und deshalb, wenn wir vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes Kultur jetzt sprechen eben, ist es ein wesentliches Merkmal, großzügig mit Gnade zu sein. Und weißt du was, wir sind immer noch, und das ist eben, was ich vorher erwähnt habe, diese Spannung, in der wir leben. Ja, das Königreich Gottes ist hier, aber nicht in ganzer Fülle. Erst wenn wir mal oben sind, bei ihm in seiner Herrlichkeit, dann wird es vollkommen sein. Wir leben hier, das heißt, und das weißt du ja auch, wir machen immer wieder Fehler. ich werde Fehler machen, ich werde mich nicht zu 100% benehmen, wie ich gerne hätte. Halleluja, und du auch nicht. Und wir müssen damit okay sein. Ich möchte das nicht entschuldigen. Ich entschuldige jetzt nicht Sünde. Ich hoffe, du verstehst mich richtig. Ja? Wir bitten um Vergebung, um das alles. Aber wir werden immer noch einander verletzen, leider. Vor 2 Wochen habe ich übersehen, dann hatte ich anscheinend jemanden, und Gott sei Dank hatte das, war er gnädig mit mir. Ich behauptete, ich habe dich nicht im Gottesdienst gesehen und er war tatsächlich hier. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen und ich habe mich entschuldigt, weil ich hatte keine Erinnerung daran. Ja? Aber wir werden immer noch einander verletzen und wir müssen dann einander gegenüber gnädig sein. Kannst du Amen sagen? Aber das ist natürlich immer noch leichter gesagt als getan. Richtig? Und deshalb predige ich jetzt darüber, damit es dir vielleicht das nächste Mal ein bisschen leichter fällt. Wenn ich vergesse, dich zu begrüßen. Wenn Günther da hinten dich nicht mit einem Lächeln begegnet, weil er beschäftigt, was auch immer, ja, seien wir einfach gnädig miteinander. Haben wir Verständnis? Gehen wir aufeinander zu? Glauben wir immer noch das Beste voneinander? Und wenn du das nicht verstehst, dann bitte um ein Gespräch. Bitte um ein Gespräch. Das ist die allerbeste praktische Lösung. Wenn du dich schlecht behandelt fühlst von jemandem in deiner Mitte, in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, bitte einfach um ein Gespräch, klär das, sag dem anderen, was dir beschäftigt, was los ist, wie du dich fühlst und klär das. Ich glaube, in den meisten Fällen war es nicht bösartig gemeint. Zumindest nicht in der Gemeinde Gottes. Amen. In den meisten Fällen. Halleluja. War es nicht bösartig gemeint. Das entscheide ich mich zu glauben. Und dann kann man das klären. Und dann vergeben wir einander. Hallo. Wir sind das Haus Gottes. Wir sind nicht perfekt. Halleluja. Wir sind kein 5-sterniges Hotel hier. Wir sind nicht das Hilton. Wir sind ein Krankenhaus. Halleluja. Und wir lernen, wir kommen hierher krank und der Herr heilt uns und er heilt uns und macht ihn mehr ähnlich wie ihm und wir gehen weiter, okay? Also das, danke. Danke. Muss ich auch die richtige Seite finden? Wir gehen gnädig miteinander um. Halleluja. Das ist Nummer 3. Okay, großzügig mit Gnade sein, weil das war Jesus, hat er immer vorgelebt, er hat nicht die Sünde entschuldigt, aber war bereit zu vergeben. Alle Menschen, die er begegnet ist, hat er Hoffnung gegeben, hat er auch vergeben. Gut, wir gehen weiter. Das war die Mathematik der Gnade. Eben die 2 Zöllner, das kennen wir dann. Ich glaube, wir können das vielleicht einfach nur kurz überspringen. Der eine hat gemeint, durch eigene Leistung war er gerecht, der andere hat gewusst, er ist nicht gerecht. Und Jesus sagt eindeutig, dass der Zöllner, ich spreche jetzt von was anderes, merke ich. Ja. Wir überspringen das. Nächste Bild bitte. Das war auch lustig. Sieht, meine Prediger sind auch nicht perfekt. Halleluja. Und ihr müsst mir gnädig sein. Halleluja. Danke für eure Gnade und euer Verständnis. So, großzügig mit deinen Ressourcen sein. Halleluja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach auch das dienende Herz. Wo wir einfach immer bereit sind, einfach Ja zu sagen. Herr, ich will eben geben von dem, was ich bekommen habe, meine Talente, meine Ressourcen. Ich möchte meine Zeit geben, ich möchte in dich investieren, ich möchte in andere Menschen investieren, ich möchte in die Gemeinde, ich möchte in Ungläubige investieren. Ich bin bereit. Halleluja für einen Ananias in Damaskus. Halleluja für einen Ananias in Damaskus. Als der ISIS-Terrorist Saulus auf dem Weg war, ja, tatsächlich. Er hatte so einen Hass gegenüber die Christen, die Kirche. Er wollte sie alle ins Gefängnis werfen und sie umbringen. Er war dabei, als der erste Märtyrer gestorben ist. Wenn du Apostelgeschichte gelesen hast, der Stephanus, dann steht es, dass der Saulus dabei war. Er hat das gesegnet. Er fand das toll, was sie ihm getan haben, was sie ihm umgebracht haben. Und jetzt kommt diesen Terroristen, diesen hasserfüllten Terroristen, ist auf dem Weg, weil er hat gemeint, er dient Gott, hat es nicht gemeint, und Jesus begegnet ihm. Er reitet auf diesem Pferd, du kennst die Geschichte wohl, und sagt ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist auch ein anderes Thema natürlich, weil er hat ja nicht ihn verfolgt eigentlich, sondern die Gemeinde, die Gläubigen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Und dann kommt er blind nach Damaskus und der spricht zu diesem irgendeinen normalen Jünger in Damaskus, der Ananias geheißen hat. Und da war er im Gebet mit seinen Brüdern. Und natürlich hatten sie von diesem Ruf und diesem Lärm und diesem Chaos von Jerusalem gehört und dieser Verfolgung. Sie hatten natürlich alle Angst, genauso wie die ersten 12 gehabt haben, als sie sich versteckt haben. Und plötzlich begegnet dem Herrn ihn und sagt: Du, ich möchte, dass du für den Saulus beten soll. Und der Ananias erschreckt: Warum soll ich das? Und der Herr muss ihn noch einmal ansprechen und sagen: Tu das einfach, weil ich habe einen Ruf auf seinem Leben. Und was ist die Antwort von Ananias? Herr, hier bin ich. Er hat auch nicht alle seine Fragen beantwortet bekommen von dem Herrn, oder? Er hat ihm nicht gesagt, was er getan hatte. Er hatte gar nichts davon gewusst, dass Jesus ihm persönlich auf diesem Pferd begegnet ist. Er wusste es nicht. Er sagte nur: Leg deine Hände auf ihn, bete auf ihn, weil ich habe einen Plan für sein Leben, für das Leben von Saul, der später dann Paulus wurde. Amen. Er wusste nicht, hatte keine Ahnung. Was für eine tolle Eigenschaft hatte denn Ananias? Bereitschaft. Herr, hier bin ich. Bin ich perfekt? Haben nicht alle Antworten? Du musst nicht alle Antworten haben. Um erfolgreich zu sein, musst du dich zur Verfügung stellen und sagen: Hier bin ich. Wenn du mich verwenden möchtest, dann bin ich bereit. Du weißt, was ich kann. Du weißt auch, was ich nicht kann. Du weißt, welche Ressourcen ich besitze. Aber du kennst auch und du weißt auch davon, welche Ressourcen ich nicht besitze. Aber hier bin ich. Ich gebe dir, ich möchte dir das geben, was ich habe. Halleluja. Und das ist ein wichtiges Merkmal auch für das Reich Gottes, glaube ich, dass wir großzügig sein sollen, einfach mit unserer Bereitschaft zu helfen, zu dienen, von ihm zu erzählen, unser Zeugnis zu geben, was auch immer es ist. Einfach sagen: Herr, hier bin ich. Und ich habe das auch kurz vorher angedeutet und angesprochen. Wir alle haben verschiedene Sachen in unserem Leben bekommen. Wir haben verschiedene Talente. Und jetzt spreche ich nicht von den großen Talent hier, sondern allgemein von Talenten und Begabungen. Ja? Wir haben alle ein Maß von Talenten bekommen. Ja? Und Fähigkeit, Intelligenz, verschiedene Sachen. Und ich glaube, auch diese Sachen können sich natürlich im Laufe unseres Lebens ändern. Wenn du Kind bist, dann kannst du dich selbst nicht versorgen, sondern bist dann völlig deinen Eltern oder Großeltern oder wer auch immer dich betreut, ausgeliefert. Ja? Dann wächst du auf, kommst in ein Kind, du bist Kind und was passiert? Alle möglichen Dinge. Jugend, die haben nicht so viel Geld, aber was haben sie? Viel Energie, viel Kraft, normalerweise, oder? Haben eben nicht viel Geld und dann ändert sich. Also wir sind alle vielleicht in verschiedenen Phasen unseres Lebens. Das hängt vielleicht mit unserem Alter zu tun, vielleicht hält es mit unserem Hintergrund zu tun, was auch immer. Und das kann heute sein, dass du vielleicht nicht so viel Geld hast, aber du hast vielleicht Zeit. Und der Herr fragt dich dann nicht: Gib mir alle diesen 10.000, 100.000 Euro, die du nicht hast. Da wird er dich nicht fragen, sondern er fragt dich, aber das ist auch eine andere Frage: Was hast du jetzt in deiner Hand? Wie er damals den Mose gefragt hatte. Was hast du in deiner Hand? Was besitzt du jetzt? Hast du eine Bereitschaft? Hast du Geld? Hast du Zeit? Was hast du? Bereitschaft zu geben. Wenn jemand eine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Genau diesen Spruch habe ich vor viele, viele Jahren in einem winzigen Hotel in Hongkong gelesen. Und ich war ganz erschöpft. Bin ich von einem Dienst zurückgekommen zu unserem Herberge. Wir waren dort auf einem Missionseinsatz. Ich habe mich gerade hingelegt in meinem Bett, in meinem Doppelbett unten, und ich war ganz erschöpft. Und ich habe schnell die Bibel gelesen und wollte gar nichts tun. Und da fragt mein Bruder, der im selben Zimmer wie ich gewohnt habe: Du, ich brauche jetzt wie dringend deine Hilfe, Martin. Kannst du mir bitte helfen? Und dann höre ich die folgenden Worte aus meinem Mund rauskommen: Du, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe keine Lust, ich habe keine Energie, es tut mir leid. Und ich habe gerade diesen Vers gelesen: Wenn jemand deine Unterstützung braucht und du ihm helfen kannst, dann weigere dich nicht. Gott sei Dank, 10 Sekunden später habe ich Buße getan, habe ich gesagt: Du, ich komme doch, um dich zu helfen. Ja? Aber das ist einfach eine schöne und herrliche Charaktereigenschaft von einem reifen Christen, bereit zu sein. Und weißt du, oft kommen diese Gelegenheiten auch, wenn es ziemlich ungünstig für uns ist, oder? Wenn wir es eilig haben, wir haben einen Termin in 10 Minuten und dann möchte jemand meine Aufmerksamkeit haben. Was willst du von mir? Wer kennt das? Ah, bitte, sei nicht heiliger, versuch nicht heiliger zu sein, als du bist jetzt. Ich kenne das auch. Weißt du nicht, wie wichtig es ist, dass ich gerade jetzt diesen Straßenbahn erwische? Mein Leben ist doch so wichtig im Vergleich zu deinem. Nein, das sagst du nicht und denkst du auch nicht. Vielleicht manchmal. Wenn wir unterbrochen werden im Alltag und wir merken, der Herr steckt dahinter. Aber die Frage ist dann, wie reagiere ich drauf? Bin ich dann bereit zu helfen? Nicht ausgenützt zu werden, das ist was ganz anderes. Dann braucht man auch Klarheit. Dann braucht man auch den Heiligen Geist zu hören, weil Menschen werden versuchen natürlich, uns auszunützen. Aber steckst du dahinter, Heiliger Geist? Willst du, dass ich diesem Mann oder was auch immer helfen? Bereitschaft. Und dann geht es natürlich auch, um eine zweite Meile zu gehen. Nächste Bild bitte. Einfach was extra zu tun, was niemand sich vielleicht von mir oder von uns erwartet. Ich aber sage euch, sagt Jesus Matthäus 5, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh 2. Die zweite Meile kostet was. Zeit und Aufwand. Doch wenn man 2 Mal anstatt einer geht, kommt man auch weiter vorwärts, oder? Vor allem in Beziehungen zueinander und zu Gott. Jesus ist für mich und für dich diese zweite Meile gegangen. Bist du dankbar dafür? Er kam nicht nur in diese Welt hinein, um uns zu verurteilen, Halleluja. Er kam, um uns freizusprechen, Halleluja. Und um zu dienen. Er kam, um zu dienen, Halleluja. Und das ist eben noch ein anderes Thema. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine theologische Diskussion. Gestern war es, glaube ich, oder vorgestern, noch gestern, mit einem KI-Maschine über dieses Thema. Es war ganz interessant, weil jemand hat was auf einem sozialen Media gepostet und dann spürte ich, musste er antworten, weil das, was dieser Typ gesagt hat, hat überhaupt nicht gepasst und war nicht in Ordnung, war nicht richtig. Er hat ein paar Christen dann kritisiert. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Und dann plötzlich kommt Grock in das Bild hinein und beginnt mit mir zu diskutieren. Das war urlustig. Diese KI, diese künstliche Intelligenz, dann haben wir eine theologische Diskussion geführt miteinander online. Das war ganz interessant. Aber ich habe gewonnen, Halleluja. Weil der Geist Gottes in mir wohnt, Halleluja. Das war eindeutig. Pass auf, leg dein Gehirn nicht ab. Verlass dich nicht zu 100% auf diese Maschinen. Weil die haben auch eine Prägung. Das ist auch ein anderes Thema. Ich habe auch, das war nicht gestern, ein anderes Mal gemacht, habe ich einen von diesen Maschinen gebetet, weil ich wollte das testen. Kannst du ein paar Witze erzählen über Jesus, über das Christentum? Kein Problem, ich hatte auch kein Problem damit. Okay, dann frage ich dann, okay, kannst du dann ein paar Witze über den Islam oder Muhammad erzählen? Und diese KI weigerte sich. Also sagen nicht, dass die nicht geprägt sind. Die sind nicht 100% neutral. Es gibt da eine Willigkeit, es gibt da einen Einfluss. So sei nur vorsichtig. Und wir wissen ja alle natürlich, warum. Aber ich habe das selbst probiert und getestet. Es war ganz interessant. Weil die Angst da ist und weil man sie nicht verletzen dürfen. Aber wir müssen die Wahrheit sprechen. Halleluja. In Liebe, aber die Wahrheit. Halleluja. Wir kommen dann zur Arbeit, wir kommen nach Hause oder in unsere Kirchen, losgelöst dann vielleicht von unserem Hintergrund erfahren, dann können wir im Alltag die zweite Meile gehen, indem wir anderen Menschen helfen, ihre Lasten zu tragen, indem wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen lebendig halten, auch da, wo Fehlverhalten uns verletzt hat. Wenn wir Menschen in Not begegnen und mehr tun, als diese Not zu lindern, verändern wir ihr Leben. Wir schenken ihnen eine neue Perspektive, wir helfen uns und ihnen mit unserer vermehrten Aufmerksamkeit gemeinsam neue Freiräume, neue Erfahrungen und neue Aspekte über das Leben zu entdecken. So, wenn deinen Chef dich bittet, vielleicht eine extra Aufgabe zu erledigen, was machst du dann? Wie gehst du damit um? Sagst du, nein, es ist nicht Teil von meinem Arbeitsaufgaben, steht nicht in meinem Kontrakt. Oder überlegst du dich, naja, das wäre vielleicht auch eine gute Gelegenheit, Gnade zu geben, meinen Chef Liebe in Aktion zu zeigen. Oder pochst du immer auf dein Recht? Oder bist du bereit, einen zweiten Meil mehr zu tun, als was von dir verlangt ist? Das ist die Frage. Oder willst du nur auf deinem Recht pochen? Das nächste Bild ist was ganz Simples eigentlich. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum nicht alle das tun. Ich nenne das der Schluckertrick. Wenn du mal in einem Restaurant gewesen bist, mit Kindern, wenn du Kinder hast, dann gibt es dann eine interessante Sache. Was wäre ich Restaurantbesitzer, dann hätte ich sofort die besten Schlucke oder vielleicht leckeren, Schlecke, nicht Schlucke, Schlecke soll es sein, Entschuldigung. Zweiter Fehler heute. Der Schlecke-Trick. Wenn du das da hinten ändern kannst, dann kriegst du 10 Bonuspunkte im Himmel. Wenn du im Restaurant mit deinen Kindern unterwegs gewesen bist, die sind immer ungeduldig, bis das Essen kommt, weil sie haben immer Hunger. Und gescheite Restaurantbesitzer und Kellner, die wissen natürlich das, so in vielen Fällen dann bekommen natürlich die Kinder ihr Essen sofort oder früher serviert, weil sie so einen Hunger haben. Und die können es nicht warten, noch 2 extra Minuten zu warten, weil dann sterben sie. Ich spreche aus Erfahrung, das hört ihr. Aber auch denn nach dem Essen, was passiert, auch wenn die Kinder ein bisschen grantig sind, wenn es ihnen langweilig ist in diesem Restaurant, weil sie nichts zu tun haben, weil sie unzufrieden sind mit ihrem Essen. Wenn der Kellner plötzlich kommt mit einem kleinen Teller mit Schlecker drauf zu den Kindern, was passiert mit dem Gemüt der Kinder? Plötzlich von Trauer bis zum Sonnenschein, oder? Also die Willigkeit, die Bereitschaft eines Kellners, eines Restaurantbesitzers, gratis diesen Schlecker zu geben, kann große Auswirkungen haben. Was passiert, wenn die Kinder dann plötzlich glücklich werden? Dann lachen sie. Dann möchte vielleicht die ganze Familie ein bisschen länger bleiben, oder? Dann haben sie nicht so eilig, weil sie sich nicht über ihre Kinder schämen müssen. Was passiert dann? Dann kommt der Kellner zurück und fragt dann, wollt ihr auch vielleicht Nachspeise bestellen? Und weißt du, in vielen Fällen glauben, bestellen sie dann auch Nachspeisen. Dann trinken die Eltern vielleicht auch noch einen Kaffee dazu, oder? Und was passiert dann? Mehr Einnahmen für den Restaurantbesitzer. Was bedeutet das für die Kellner? Vielleicht mehr Trinkgeld. Versteht ihr das Prinzip? Einen extra die zweite Meile zu gehen. Sie haben es nicht verdient, sie haben es bekommen. Also es war nur was ganz Kleines, was ganz große Auswirkungen haben können. Vielleicht kostet ein Schlecker 20 Cent oder was auch immer einzukaufen oder 30 oder 40. Bestellt die Familie nur ein Kaffee, hat sich das ausgezahlt. Nur wenn sie bereit sind, was Kleines extra für die Gäste zu machen. Stellt ihr vor, wie unsere Mitmenschen darauf reagieren würden, wenn wir nicht nur das tun, was von uns verlangt wird oder was üblich ist in der Gesellschaft, was man tut. Auf einem Arbeitsplatz, in einer Schule, als Nachbar zu Hause, dort wo du wohnst, in deinem Haus, dass du nicht nur begrüßt und sagst, hallo, hallo, wie geht's dir, ja, schön, sondern wenn ich bereit bin, diese extra zweite Meile zu gehen, was nicht erwartet wird, was nicht verlangt wird, was man nicht von mir fordern kann, aber was ich geben kann und geben will. Welche Auswirkungen das haben kann auf den Menschen. So, wir wollen großzügig sein mit Gnade, wir wollen großzügig sein mit unserer Bereitschaft sein, eben mit unseren Ressourcen, das, was wir haben. Wir kommen zum letzten Punkt und dann schließe ich. Großzügig natürlich auch mit dem Geld, mit dem Besitztum, das wir haben. Maria nahm ein Fläschchen mit reinem kostbaren Nardenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Und wenn du auch diese Geschichte im Johannesevangelium gelesen hast, dann weißt du auch und kennst auch die Reaktion der Jünger. Die waren alle empört, die hatten kein Verständnis dafür. Sie waren auch wieder in diesem Dienst in Welt und hatten alle mögliche rationelle Antworten und gesagt, das hätte man alles an die Armen spenden können. Warum, 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 warum? Aber Jesus sagt, hey, hör auf. Sie hat das mir getan, sie kann das, ich nehme das, Entschuldigung, gerne an. Er hat gesagt, es ist immer recht, es ist nie falsch, mir was zu geben. Das könnt ihr machen. So großzügig auch mit dem Geld, mit den Finanzen, die wir haben. Und noch einmal, einige haben mehr, einige haben weniger. Aber der Herr wird dich nicht fragen oder von dir verlangen, was du nicht hast. Aber eine Bereitschaft zu geben, wenn der Herr sagt, ja, ich möchte das gerne tun. Und wie ist dann die richtige Haltung? Weil Jesus gibt uns auch hier ein Beispiel. Wenn du aus einem Armen etwas gibst, dann posaune es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in den Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater aber, der es in der Verborgenen sieht, wird dich dafür belohnen. Er spricht davon, von diesem Haltung, dass wir das nicht tun, um gesehen zu werden. Und du kannst gleich zum nächsten und zum letzten Slide gehen. Genau, wenn wir geben, wenn wir opfern, dann tun wir das nicht, um Gott beeindrucken. Weil das können wir nicht, Halleluja. Und das geht zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn du aufgepasst hast. Wir können nicht seine Liebe verdienen durch eigene Leistung, durch das, was wir produzieren oder geben, verdienen. Wir tun das nicht, wenn wir Geld geben in die Gemeinde, wenn wir unseren Zehnten geben, Opfer oder die Mission, tun wir das nicht, um ein Halleluja von Gott zu bekommen. Weil das hat genau Jesus hier in dieser Stelle angesprochen. Einige haben gegeben, um gesehen zu werden, dass sie so göttlich waren, dass sie so geistlich waren. Das ist nicht unsere Haltung. Es hat nichts mit den anderen zu tun. Und Jesus sagt das auch, wenn es um Gebet geht, auch hat er genau dasselbe Problem bei den Pharisäern angesprochen, nicht wahr? Ihr Pharisäer, ihr betet, um gesehen zu werden. Darum geht es nicht, dass andere denken sollen, dass ich geistlich bin, nur weil ich so eloquent bin, wenn ich bete. Wenn ich so laut, und er hat nichts gegen lautes Beten, Jesus, überhaupt nicht. Sondern was ist die Haltung, was ist meine Motivation, wenn ich bete? Oder was ist meine Motivation, wenn ich gebe? Muss ich das laut hinaus posieren, wie viel ich gebe und wie reich ich bin? Dann sagt Jesus, nein, das ist die falsche Haltung. Wir geben auch nicht eben, weil wir seine Gunst und Gnade verdienen können oder von anderen gesehen werden müssen. Warum geben wir dann und warum wollen wir geben? Weil wir ihn lieben. Halleluja. Weil Gott ein Geber ist und zwar der größte Geber aller Zeiten. Und wir geben ihn, weil wir ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt und deshalb lieben wir ihn. Wir tun das, weil wir dankbar sind. Weil er uns ebenso wie diesen ersten Knecht in diesem Gleichnis, oder, so viel geschenkt bekommen hat. Und wir haben so viel geschenkt bekommen. Amen. Alle unsere Sünden sind von uns weggenommen, sind getilgt, sind gelöscht. Und deshalb sind wir dankbar. Wir sagen, danke Herr, deshalb möchte ich geben. Weil wir dankbar, eine Haltung der Dankbarkeit. Weil wir gehorsam und treu sein wollen. Wir tun das, weil Jesus es sagt. Und dann wollen wir gehorsam sein. Und auch zum letzten Punkt, weil wir ihm ähnlich sein wollen. Weil Jesus ein Geber ist. Er hat das Beste gegeben, hat sein eigenes Leben gegeben. Und wir wollen so wie Jesus sein. Wir wollen so frei sein wie Jesus. Ja, wir wollen so vertrauensvoll sein wie Jesus, so wie er so ein Vertrauen gehabt hat hier auf Erden, auf seinen Vater. So wollen wir auch vertrauen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Ich weiß nicht genau, wie es kommen wird, aber ich vertraue dir. Ich weiß nicht genau, wie du mich segnen wirst, aber du wirst es tun, weil ich dich kenne. Und deshalb kann ich auch jetzt jemanden geben, nicht um gesehen zu werden, sondern um ein Segen sein zu können. Halleluja. Lass uns alle jetzt gemeinsam aufstehen. Schließen wir vielleicht mit ein paar Töne, ein Lied. Halleluja. Wir wollen großzügig sein. Es geht um Großzügigkeit. Hast du das verstanden? Großzügig mit Gnade, großzügig mit deinen Ressourcen, Zeit, Talente und auch großzügig mit Geld und mit Finanzen. Das sind alle wichtige Elemente einer Königreich Gottes Kultur, die wir in unserer Gemeinde pflegen wollen. Aber die muss gepflegt werden. Wenn wir nicht, wenn es uns nicht bewusst ist und wenn wir uns selber nicht bei der Nase nehmen, dann wird es nicht von alleine passieren, oder? Und wir können uns nicht nur erwarten, dass andere es tun. Es muss bei mir beginnen. Ich muss gnädig mit meinen Mitmenschen sein, oder? Ich muss meinem Bruder vergeben können. Ich kann nicht nur erwarten, dass er zuerst auf mich zukommt. Und dann sitze ich und dann harre ich aus und denke, na, er hat mich zuerst verletzt. Manchmal werden wir so kindisch, oder? Es ist nicht recht, dass ich auf ihn zugebe. Es ist nicht recht, dass ich zuerst sie anrufe. Sie hätte doch mich schon längst anrufen müssen. Sie hätte sich doch längst bei mir entschuldigen müssen. Und manchmal benehmen wir uns wie Kinder. Aber der Herr ist gnädig mit uns, Amen. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Es ist nicht leicht, aber es muss mit einer Entscheidung beginnen. Wo ich sage, Herr, ich möchte sie vergeben. Sie hat mir wehgetan und das war schlecht. Aber trotzdem muss ich bereit sein zu vergeben. Und ich kann auch großzügig sein mit allem, was ich bekommen habe. Halleluja. Bevor wir jetzt abschließen, möchte ich auch eine Einladung machen. Wenn du noch nie Gnade in deinem Leben gespürt hast, wenn du sagst, ich möchte Gnade in meinem Leben empfangen. Wenn du da bist und du sagst, ich brauche Vergebung, ich brauche neue Hoffnung in meinem Leben, ich möchte ein Jünger Jesu werden. Möchtest du einfach ganz kurz deine Hand heben, wenn du da bist und wenn du noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, gibt es noch jemanden, der sagt, ich brauche Vergebung, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich habe so oft Fehler gemacht und ich habe versucht, ihn aus eigener Leistung mich das Wohlwollen von Gott zu verdienen. Wenn du vielleicht zum ersten Mal kapiert hast, was Gnade ist, was das Evangelium ist, wenn du sagst, ich möchte empfangen, ich brauche Vergebung. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte Christ werden, ich tue Buße? Wenn du vor dem Bildschirm sitzt, dann kannst du auch dort, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, einfach zum Herrn rufen und sagen, Herr, sei gnädig mit mir. Ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade. Das ist alles eigentlich, was du beten musst. Und sag, Herr Jesus, komm in mein Herz, vergib mir. Wenn du das tust, dann brauchst du eigentlich nicht mehr eloquente Worte. Jesus sagt, dass du dann vergeben bist. Halleluja. So Jesus, ich danke dir heute für dein Wort, Herr, das hinausgegangen ist. Herr, ich bitte dich, hilf uns. Und alle diejenigen, die einfach jetzt spüren, ich brauche dich, Jesus, komm, Herr. Komm in ihrem Herzen, komm in ihrem Leben hinein. Ich danke dir dafür. Danke für Gnade. Danke, dass du mir gnädig bist, jeden Tag hier. Danke, dass du uns alle gnädig bist. Danke, dass du heilst. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du rettest, Herr. Amen.